gar nicht so sehr um die Beteiligung. Das ist noch ein
Ja.
zweiter Teil von. Sonst ging mir um diese Interdisziplinarität dieser
Ah,
Fachleute. Das haben wir jetzt so
okay.
gehört, von oben bis unten.
Genau.
Jeder weiß etwas, ein Teil.
Ja, also da, das ist für mich einer der großen Knackpunkte und das betrifft ja jetzt nicht nur die Themen, die wir heute und gestern besprochen haben, sondern auch ganz viele andere Themen, wo es eben auch Experten oder Andersdenkende braucht, dass es eigentlich eine, also ob Qualität, sage ich jetzt mal, in der Entwicklung entsteht, hängt extrem fest stark vom Mindset der Planer ab. Und es gibt solche Planer, die sind sehr offen, die wissen, es geht nicht nur um sie, sondern es geht darum, in einem Projekt etwas zusammen zu entwickeln. Und das hängt auch da, und da muss man auch eine gewisse Offenheit, man muss auch aushalten können, zum Beispiel, dass man nicht immer alles schon weiß und nicht alles beeinflussen kann. Und das ist das, was sehr viele verunsichert. Auch viele Planer sind eher darauf getrimmt, dass man macht alles genau so, man hat seine Flussdiagramme, also ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber das verunsichert. Und ich glaube, viele können mit dieser Verunsicherung nicht umgehen. Das sieht man jetzt auch mit diesen BIM-Themen. Da können viele nicht damit umgehen, dass plötzlich alle zusammen irgendwie in einer anderen Methode miteinander arbeiten müssen. Und das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Sache.
Wäre das eine Antwort auf das, wo du Widerstände ortest, der Beteiligten und Betroffenen? Weil trotz dieser vielen positiven Effekte, die Biodiversität im Siedlungsraum hat, fehlt vielen immer noch das Bewusstsein dafür. Und wir fragen uns, warum gibt es diese Widerstände und wie lassen sich diese ummünzen?
Ich glaube, es ist nicht das Bewusstsein, das fehlt, sondern es ist der Widerwille, etwas anders zu machen. Also
Genau.
wenn ich jemanden, Fassadenbegrünung, wir hatten das vorhin im Workshop, wieso will ein Entwickler oder ein Planer das nicht machen? Nicht, weil er sich nicht dafür interessiert, sondern weil er vielleicht Leute mit anderem Know-how braucht oder er muss sich weiterbilden. Er hat keine Erfahrung damit.
Ja, das
Das ist
ist dann
etwas
aber auch
extrem
fehlendes
Wichtiges.
Bewusstsein, weil er vielleicht nicht zu viel weiß davon.
Ja, fehlendes Bewusstsein ist eher fehlende Erfahrung, fehlendes Wissen. Es wäre ihm vielleicht bewusst, dass das eigentlich noch ein wichtiges Thema wäre, aber das andere wiegt einfach mehr, dass er seine Unternehmenskultur vielleicht nicht verändern will oder zu hohe Kosten sieht darin, Leute weiter zu bilden.
Da darf ich
will sich die Vera auch noch kurz ein.
ganz kurz noch.
Du bist die Chefin.
Ich würde gerne umschwenken in die Möglichkeitsräume. Ich nehme den Begriff jetzt, weil er mir gut gefällt. Weil jetzt haben wir ganz viele Widerstände. Sind euch in den 2 Tagen etwa Ideen eingefallen oder Wege? Gab es irgendwas, wo ihr sagte, das müsste man jetzt mal ausprobieren, um diesen Widerstand vielleicht mal zu überbrücken? Entschuldigung.
Ganz spontan, der Kollege aus der Schweiz, der einfach gesagt hat, ja, der hat es einfach mal gemacht und im Einzelfall, wenn es nicht passt, hat das halt wieder runtergemacht. Ich meine, wir haben schon ein bisschen eine Kultur, muss man schon sagen. ja, wir halten uns an alle Regeln und wir glauben alles, was man uns erzählt und das geht halt jetzt nicht, oder? Und wenn sich die Dinge aber ändern, neue Ideen, neue Technologien, neues Bewusstsein und das ist der Punkt, oder? Auch wenn sich jetzt das Bewusstsein der Menschen ändert und das ist der Schlüssel. Wir können lobbyieren, wir können Gesetze ändern. Der einzige Schlüssel ist, dass die Menschen sich selbst bewusst nehmen und in die Wahrnehmung kommen. In dem Moment, wo ich in die Wahrnehmung komme, interessiere ich mich für die Umwelt und erlebe sie und dann muss man manchmal den Mut haben, einfach was anders zu machen und dann zu schauen, ob das wohl allen Regelungen entspricht. Der Projektentwickler hat übrigens Angst, dass das Ding nachher nicht zu unterhalten, nicht zu viel kostet und schlimm aussieht oder keine Ahnung. Also das sind ja die ganzen Risiken, die er dann im Prinzip nicht haben will. Warum soll er sie nehmen?
Mit Mikro.
Mach ruhig. Entschuldigung, ich mische mich nur ganz kurz ein, weil man könnte ja jetzt, wenn ich euch zuhöre, so ganz jetzt aus der Distanz könnte man meinen, dass überhaupt keine begrünten Projekte geplant werden, was ja de facto überhaupt nicht stimmt. Im Gegenteil, es gibt wirklich eine Masse an wirklich äußerst tiefgreifenden, fachübergreifenden, interdisziplinären, genialen Projekten, die geplant werden. So. Einige davon schaffen es dann auch in die Umsetzungsphase. Und ich möchte dementsprechend irrsinnig gern vielleicht eure Diskussion auf ein ganz wichtiges Thema, nämlich hintenher lenken. Du hast jetzt schon es ganz gut angesprochen, die Angst vor dem Unterhalt. Aber zuerst gibt es nachher überhaupt ganz andere Angst, nämlich die Kosten, die für Begrünungen in einem Bauprojekt kalkuliert sind. bis zu der Phase, wo die Begrünung gebaut wird, nämlich am Schluss des Bauprojekts, zu sichern und zu behalten. Weil die Realität ist, die Projekte werden nicht so grün, wie sie geplant sind, weil am Ende des Tages alle anderen Gewerke ein wenig Puffer aus diesem Projekt auch schon verbraucht haben. Und wenn man dann Bäume pflanzen muss in einer Wohnhausanlage für 300 Leute um 5.000 Euro. So, also wie lösen wir das?
Oh, wer möchte hier antworten?
Was sicher stimmt, ist, es macht im Verhältnis zum gesamten Volumen des Baus ganz wenig aus. Oder? Das ist so, insbesondere wenn man sich überlegt, die ganze Grundstückskosten, Zinsen, alles Mögliche im Hintergrund noch dazu nimmt. Und ich weiß auch nicht, wie man es schafft, dass man die Angst nimmt, weil es im Verhältnis ein großer Mehrwert ist zu den Kosten. Das muss ich in meiner eigenen Organisation auch noch schaffen.
Ich denke allerdings, also ohne widersprechen zu wollen, aber dass wir auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Also du hast jetzt wieder sehr stark die Projektebene eingebracht und ich verstehe dich, was du gesagt hast, das verstehe ich auf einer viel allgemeineren und übergeordneten Ebene, auf einer Konzeptebene oder auf einer Ebene des Selbstverständnisses oder der Definitionen von verschiedenen Disziplinen oder Berufsfeldern. Das, denke ich, sind Dinge, die miteinander zu tun haben, aber die man, wenn man etwas verändern will, glaube ich, schon auch nochmal getrennt diskutieren muss. Und in dem Sinne würde ich gerne nochmal auch auf deine Frage zu kommen oder auf diesen Begriff Prozess, wo ich dir sehr oder das ich auch so sehe, in Bezug auf das Thema des Symposiums, denke ich, es ist so schwierig, Biodiversität und auch Landschaftsqualitäten generell zu implementieren, aus meiner Sicht, weil es eben kein Produkt ist, sondern ein Prozess. Es ist eben nicht wie beim Bauunternehmen, ich baue ein Haus, ich reiche meinen Antrag für die Baugenehmigung ein und dann weiß ich, wenn ich einen guten Finanzplan habe, nächstes Jahr steht es und manche finden es schön und manche nicht und die Miete stimmt. Prozess, die Biodiversität oder Landschaftsqualität als Prozess heißt, dass wir tatsächlich kontinuierlich daran arbeiten müssen, dass wir eben nicht, und das ist tatsächlich ein Denken, was gerade auch bei der Siedlungsentwicklung nach innen beherrschend ist, wenn wir die Grünflächenziffer 0,3 erreicht haben, dann können wir uns alle auf die Schulter klopfen. Das ist es eben nicht, weil dadurch noch gar nicht entstanden ist, dass ich mich dort wohlfühle, dass ich Lebensqualität habe. Also in dem Sinne, denke ich, ist das etwas, was es auch schwierig macht, dieses Thema umzusetzen. Und das andere, um nochmal auf deine Frage einzugehen, Katrin, was tun wir gerade? Also von der Uni Liechtenstein sind wir ja gerade mit einem Entwurfsstudio in Feldkirch zum Thema Qualität öffentlicher Räume, die wir anhand vom Reichenfeld oder der Neustadt eben verbessern wollen. Und wir haben eben jetzt auch das Herangehen umgedreht und die Aufgabenstellung ist nicht, entwickelt einen Entwurf, ein Design, ein Objekt, wie der öffentliche Raum verbessert werden kann, sondern startet mit einer Intervention, in der ihr die Gebrauchsweise, wie zum Beispiel die Neustadt gerade gebraucht wird, verändert. Und schaut euch an, was erreicht ihr damit und nehmt das eigentlich erst zum Ausgangspunkt zu entwerfen. Und das ist extrem schwierig, den Studierenden zu vermitteln, weil die natürlich sofort mit einer Zeichnung von Bänken kommen, die fehlen und sagen, die müssen da in die Ecke gestellt werden oder das Kopfsteinpflaster muss aufgerissen und mit Bäumen bepflanzt werden. Und das ist sozusagen wieder das Bild und das Produkt. Und das ist auch etwas, was in der Architekturausbildung sehr stark fokussiert wird. Und das Prozesshafte, von dem ich als Lehrerin am Anfang vielleicht auch selber gar nicht weiß, wo führt mich dieser Entwurf hin. Das ist etwas mit offenem Ausgang und das ist eben auch sehr schwer zu vermitteln. Aber weil das deine Frage war, was macht ihr gerade konkret oder was würdet ihr machen aufgrund dieser das zwei Tage als Anregung? Eine
Möglichkeit sozusagen, wie kann es vorangehen?
Wenn man jetzt aber schaut, was das Symposium gezeigt hat, dass es einfach eine Facette mehr ist im Planungsprozess, es ist ja schon ein Prozess. Die Heizung, Sanitär, Lüftungsplaner, die Verkehrsplaner, all die schon integriert sind, das ist genauso ein Prozess. Also die Schwierigkeit, jetzt Biodiversität mitzudenken, von Anbeginn an, das Wasser mitzudenken, die Pflanzen- und Naturwelt mitzudenken, stellt eigentlich, richtet nur, wie soll ich sagen, oder erweitert das Feld, ist aber nicht neu in dem Sinne, sondern viele anderen haben einfach lautere Stimmen und haben eine andere Lobby für das.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, man muss unterscheiden, vor allem auch zwischen denen, die in der Projektentwicklungsphase da sind oder wichtig sind und die in der Realisierungsphase da sind. Und man muss unterscheiden zwischen denen, die eher etwas oder respektive
Planung vor der Planung.
Ja, oder also vieles kommt ja, das was jetzt quasi so integriert gemacht wird, das ist vieles eigentlich in der Realisierungsphase. Und die Themen, über die wir reden, das findet vieles in der Projektentwicklungsphase statt, also vorher. Und da noch andere einzubinden, ist etwas Neues. Und das hängt auch mit Ressourcen zusammen. Ich möchte vielleicht noch mal ganz schnell auf deine Frage kommen, wieso die Immobilienwirtschaft das nicht stärker aufnimmt, obwohl das so wenig Geld ist. Und ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine Ding ist, jemand hat mal gesagt, die Immobilienbranche, die verhalten sich wie Lemminge. Einer rennt dem anderen hinterher. Und also die machen einfach das, was der andere macht, und das ist dann der Standard, und niemand will irgendwie abweichen. Und deshalb müsste man irgendwie versuchen, das zum Standard zu machen, damit alle hinterherrennen quasi. Das ist unglaublich, ich merke das auch in meiner Arbeit. Ich mache auch so etwas Ähnliches wie Standortanalysen. Ich habe aber keine Chance gegen diese großen Büros da, die es da unter anderem in Zürich gibt, die so schöne große Buchstaben drauf haben, die jeder kennt, weil da ist es völlig egal, was die abliefern. Aber die Bank, die kann dann sagen, also der Investor kann sagen, ja, wir haben die gefragt und das stimmt jetzt. Und so funktioniert die Branche. Das ist ein bisschen ein Problem. Und das Zweite, das damit zusammenhängt, ist eben, hängt jetzt mit der Frage der Entwicklungsphase zusammen, dass die Budgets eigentlich falsch verteilt sind. Und das hängt auch zum Beispiel in der Schweiz mit den SIA-Phasen zusammen. Also mit den SIA-Phasen wird festgelegt, wie viel des Budgets in welcher Phase quasi ausgegeben werden soll. Und in der Projektentwicklungsphase ist das Budget eigentlich relativ knapp. Und wenn jeder, der noch zusätzlich dazukommt, der ist einer zu viel und den will man eher so ein bisschen rauskicken. Und eigentlich muss die SIA als Branchenverband diese Budgetverteilung komplett neu machen, damit vorn eben für diese neuen Akteure Platz drin ist vom Budget her, weil die arbeiten ja nicht gratis.
Das ist dasselbe Problem, oder? Weil im BIM ist es ja so, dass möglichst früh alle miteinander an einem Tisch sitzen und sich über ihre wesentlichen Ziele austauschen und klar sind, dass das total wertvoll ist. Mhm. Weil wenn ich verstehe, was dem anderen wichtig ist, dann kann ich das zumindest mitdenken. Ja? Nur, es ist schon so viel geplant, wenn ich einen digitalen Zwilling habe, dass die hinteren Planungsphasen brauche ich dann eigentlich nicht mehr vom Planer, weil es ist ja schon vorne alles da und da ist die Vergütung nicht, also entspricht dem nicht. Und das verstärkt dieses Problem noch. Und ich glaube einfach, dass es wirklich in der Projektentwicklungsphase ganz früh hineingepflanzt werden muss. Und vielleicht muss man Incentives auch machen, wo vielleicht jetzt die Gemeinde oder die Genehmigungsbehörde eben auch sagt, solche Überlegungen sind einfach anzustellen vorher. Hm. Nicht erst mit dem Bauantrag, wenn es am Tisch liegt, oder? Es gibt ja auch Vorgespräche. Also, und ich bin auch der Überzeugung, es sind wirklich Lemminge, wir auch vielleicht manchmal, weil was funktioniert, das macht man nochmal, es geht noch schneller. Und sobald es 1, 2, 3 gibt, glaube ich, die es anders machen. Und diese Beispiele, die muss man wirklich nach vorne schieben. Also wir gerne mal eins machen, gemeinsam. Ah. Und ich glaube dann, wenn man sieht, dass das funktioniert und dass jemand das Risiko eingeht, dann machen es andere vielleicht auch. Also es gibt auch genug, ich rede es nicht nur von uns, es gibt Leute, die wollen was verändern. Wenn sie das Gefühl hätten, hey, ich muss eigentlich nur diese zwei Dinge zusammenbringen, dann mache ich es. Ich glaube, das würde helfen.
2, 3 Fragen vielleicht aus dem Publikum. Ist da jemand, der noch außer der Vera Enzi eine Frage hat?
Schön. Der Herr Romberg hat das jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen. Leuchtturmprojekte sind es, die uns fehlen. Also ich muss gestehen, ich habe in der Situation ein paar neue Sachen kennengelernt, ein paar neue Projekte kennengelernt, wo ich nicht einmal gewusst habe, dass es die gibt. Und das, ich bin ja aus der Branche, ist nicht das Thema, aber ich glaube, die Leuchtturmprojekte sind es, die uns nachher da weiterhelfen, zum sagen, hey, coole Sache, die das Bewusstsein in der Allgemeinheit verändern. Keine Frage, aber.
Trotzdem danke. Sonst noch jemand?
ein Statement oder eine Frage? Dann machen wir Schluss.
Ja, dann wären wir eigentlich eh schon bei der Schlussrunde. Und da würde uns jetzt interessieren, Hubert, hat es in dir dieses Symposium, diese Bereitschaft gezündet, aus deinem eigenen Handlungsspiel heraus Maßnahmen zu setzen, dass das gelingt und oder wo kannst du dazu beitragen, dass diese Räume tatsächlich entstehen?
Ja, also gezündet hat es nicht, weil bei mir hat es schon lange gezündet. Ich habe immer wieder Anläufe gemacht, auch mit dem Wolfgang gemeinsam, der da drüben sitzt. Und wir schaffen es auch immer wieder, Leuchte immer zu machen, aber das versickert dann immer irgendwie. Die Idee ist eigentlich, dass man es wirklich institutionalisiert. Du hast vorher richtig gesagt, in Prozessen, man muss auch dort verorten. Ganz klar, bei eigenen Prozessen muss drinstehen, haben wir so eine Betrachtungsweise gemacht, ja oder nein? Also auch in Abwicklungsprozessen. Es hat mir viel gebracht da. Ich glaube, dass man viel, viel bewegen kann. Und dass das unterschätzt wird, dass das Bewusstsein einfach nicht da ist. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich jetzt zurückblicke und sage, wie laufen so Projekte normal ab, oder? Das kommt einfach, das Thema kommt einfach nicht vor. Und das fand ich ein bisschen schockierend heute für mich eigentlich, weil ich ja Verantwortung auch habe und überlege mir, wie man eine Organisation eben gemeinsam weiterentwickeln kann, weil ich auch nicht an jedem Ort sein kann und mitplanen, aber ein Bewusstsein schaffen, dass das wichtig ist, dass das eine andere Qualität ist. Und ja, wie gesagt, ich werde hier etwas machen, glaube ich.
Das haben wir gehört. Anne Brandl, was?
Ja, du sitzt ja an der Schnittstelle. Du bildest die junge Menschen aus, die in dem Feld aktiv werden, die eigentlich, du kannst ihnen da was mitgeben. Hat dich das Symposium inspiriert, das zu tun? Und,
ja, also dahingehend, dass es mich nochmal bestätigt und bestärkt hat darin, dass wir angehende Architektinnen beibringen oder unterstützen müssen, dass man von den Handlungsweisen und Bedürfnissen der Leute ausgeht und dass es um Qualitäten geht. Dass man zuerst eben nicht darüber nachdenkt, was für ein Objekt kann ich entwerfen, sondern was für eine Erlebensqualität will ich eigentlich haben. Und das ist mir auch nochmal bewusst geworden in diesen zwei Tagen. Biodiversität ist eine Lebensqualität. Und wir beschäftigen uns mit öffentlichen Räumen und der öffentliche Raum ist in einem großen Umbruch, wenn ich so Schlagworte wie Digitalisierung sage oder demografische Alterung. Und wir werden zunehmend mehr, wird es darum gehen, dass wir auch Erlebnisse konsumieren und weniger hingehen nach Feldkirch, um einkaufen zu gehen, weil das machen wir online. Mhm. Und dann rückt die Wahrnehmung und das sinnliche Erleben viel mehr in den Mittelpunkt. Und das ist tatsächlich etwas, was die Studierenden noch viel zu wenig können. Also auch sich selbst als Wahrnehmungskörper zu sehen. Nicht nur etwas, was man sieht, sondern was man auch spürt, fühlt, riecht. Und da spielt die Natur eine ganz wichtige Rolle im urbanen Raum.
Hast du vor, Akteure aus diesem Netzwerk einzuladen in dein Studio?
Also auf alle, also das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass das nicht so ein theoretischer Diskurs bleibt, sondern dass das auch das ist etwas, was ich ganz wichtig für die Ausbildung finde. Das muss was ganz Anwendungsorientiertes sein, was sie entwerfen, und das geht aber auch nur, wenn man mit der Praxis das macht. Also das jetzt ist eine Kooperation mit der Stadt Feldkirch, und genauso haben wir das auch schon mit dem großen Walsertal gemacht, und das finde ich ganz wichtig, weil letztendlich ist der beste Experte, bin ja nicht ich. Ich bin, du hast das glaube ich gesagt, ich bin die Moderatorin. Mhm. Der beste Experte ist der, der da wohnt, der da arbeitet, der da aufgewachsen ist oder der da täglich mit seinem Hund spazieren geht.
Joel, was... wo setzt du an in deinem Handlungsspielraum? Oder ist das eh das, was du täglich machst? Oder hat sich dieser Aspekt noch vertieft in deiner Wahrnehmung?
Also wie gesagt, also ich habe wirklich extrem viel in die Tiefe gelernt, gestern und heute, weil wir haben so in der Planung ein bisschen das Problem, dass auch in der Immobilienbranche so mit den Schlagworten, alle schmeißen mit den Schlagworten rum und Klimaanpassung und
Green City, genau, und Smart, und
Digitalisierung und niemand bricht das herunter. Das ist häufig ein großes Problem, weil wir bewegen uns dann auf dieser Oberfläche, alle haben das Gefühl, sie verstehen sich, aber eigentlich weiß niemand, worum es eigentlich geht. Und ich habe jetzt in den Tagen gestern und heute noch sehr viel mitgenommen für mich, um das zu konkretisieren. Und eben, ich arbeite ja viel mit Städten, Stadtentwicklungskonzepte, unter anderem auch als Grundlage für die Überarbeitung von Bau- und Zonenordnungsrevision, wo man wirklich so die strukturellen Themen angehen muss. Und ich glaube, das Thema gerade mit dem Wasser gestern, und auch die Bedeutung von, was heißt jetzt das mit dieser Retention und Versickerung? Also Retention, das war mir jetzt schon länger bewusst, das ist irgendwie wichtig. Aber jetzt weiß ich genau, was die Bedeutung ist. Also, und das kann ich jetzt, das ist was Inhaltliches, was ich jetzt in diese Prozesse einbringen kann. Mhm. Was ich gut finde, weil gerade diese Themen sind wirklich in diesen Stadtentwicklungskonzepten schon noch ziemlich unterbeleuchtet. Und dann auf der Ebene der Immobilie habe ich jetzt mein Argumentarium auch noch, konnte ich noch mal erweitern. Das fand ich heute Morgen ganz schön bei diesem, was war es, der erste Vortrag auf Englisch.
Maike.
Genau, diese Argumente zum Schluss, die drei Argumente, was man machen muss, damit die Natur mehr Spielraum kriegt. Und eigentlich sind es genau die gleichen, also ich sage jetzt mal, die Natur funktioniert genau gleich wie die Gesellschaft. Sehr erstaunlich. Ich versuche den Architekten und Entwicklern immer beizubringen, es geht um Diversität, auch im Städtebau. Die Menschen mögen es nicht, wenn eine Fassade 100 Meter einfach genau gleich aussieht. Und Menschen brauchen Nischen, wo sie eben auch diese Rückzugsräume. Und das macht jetzt so doppelte Argumente, wieso das eben die Diversität und die Diversifizierung im Städtebau, in der Architektur und eben auch die Möglichkeit, Menschen und eben auch Natur oder Tiere sich Räume aneignen zu lassen, dass das einfach eine der großen Voraussetzungen ist, damit überhaupt sowas wie Gesellschaft entstehen kann oder Diversität und Natur.
Das ist ein Schlusswort.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort.
Ich gebe jetzt ein kleines Schlusswort noch einem aus dem Publikum. Das ist was ganz Neues. Aber es war noch eine Frage da. Und ein Schlusswort.
Ja,
zum
Thema Diversität. Wow. Weil es sehr um die Organisation ging. Ich muss sagen, ich war auf sehr vielen Symposien in letzter Zeit. Und es war immer sehr männerdominiert. Und ich muss gerade ein Lob an die Organisation aussprechen, dass hier auch sehr viele Frauen sind und das sehr divers ist und sehr inspirierend. Danke.
Dankeschön. Das war ein Schlusswort.